Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Karriereoptimierer. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mit einem wirklich sehr interessanten Gesprächspartner. Und zwar sitzt hier neben mir Pastor Martin Lorenz, Pastor der evangelisch-lutherischen Emmaus-Kirchengemeinde in Norderstedt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Ja.
Sehr gut. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gespräch heute.
Mhm.
Und vielleicht mögen Sie sich erstmal kurz vorstellen.
Ja, also Martin Lorenz, Pastor in Garstedt, Norderstedt, Christuskirche in der Emmaus-Kirchengemeinde. Mittlerweile seit 18 Jahren.
Krass, ja.
Und kam ich so irgendwie ins Nachdenken. Mensch, das ist ja schon eine lange, lange Zeit so. Können wir vielleicht nachher auch drauf eingehen, was das karrieremäßig eigentlich heißt, so
genau.
Eine lange Zeit an einer Stelle zu arbeiten.
Ne? Ja, genau.
Ganz spannende Überlegungen, finde ich. Gleichzeitig Gestalttherapeut mit Ausbildung zum Supervisor. Und das ist auch so mein Schwerpunkt. Also Seelsorge, Seelsorgegespräche, auch lange Seelsorgegesprächsreihen und Supervision. Ausbildung in Seelsorge, so das ist so das, was ich wirklich gerne, gerne mache. Ja, wo auch viel Resonanz hier ist. Ne? Bin total gerne hier und freue mich auf das Gespräch. Jetzt bin ich ganz gespannt.
Ja gut, letztendlich nochmal auch sowohl für die Hörer als auch natürlich nochmal, um das Thema so ein bisschen, ja wie man so schön sagt, einzunorden. Die erste Staffel des Karriereoptimierers hat sich ja jetzt an der Stelle sehr stark auch um, ja ich sag mal so, Mainstream oder auch klassische Karriere-Themen gedreht.
Was war das zum Beispiel?
Naja, also wie ich zum Beispiel meinen Arbeitsplatz optimiere, mit welchen Tools und Techniken ich sozusagen mein Outcome so ein bisschen optimiere, die Performance an der Stelle.
Mhm.
Oder aber auch ganz konkret, dass ich mich mit Menschen darüber unterhalten habe, was wollen sie mal werden oder wo wollen sie hin? Ja, so. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Pause natürlich auch, die Sommerpause dafür genutzt, um einfach auch mal so ein bisschen für mich selber in, wie man so schön sagt, in Medias Res zu gehen, zu gucken, okay, was ist denn eigentlich Karriere? Und Karriere, finde ich, ist nicht nur höher, schneller, weiter, sondern ist halt an der Stelle auch mehr und ist dann auch durchaus im Auge des Betrachters unterschiedlich und das darf auch sein und ich finde das auch gut. Und was ich halt an der Stelle jetzt versuche, so ein bisschen mehr rauszustellen, ist halt nicht nur dieses höher, schneller, weiter, sondern dass man auch, ja, und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, glücklich sein kann, mit einer, ich nenne das jetzt mal Karriere, die vielleicht anders aussieht als dieses besagte Mainstream.
Mhm.
Ja, und dass ich bewusst auch mit Gesprächspartnern darüber rede, wie sie Karriere sehen, ohne jetzt automatisch in dieses höher, schneller, weiter zu gehen. Also ich hatte jetzt beispielsweise schon ein Interview mit einem Friseur.
Mhm.
Ich hatte es eben schon mal
spannend.
Vorab. Ja, genau. Vorab auch erzählt mit einer Bloggerin oder aber auch beispielsweise mit einem Polizisten, der sich zwar auch jetzt anders aufstellt, Stichwort Coaching, aber wo man auch sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, ich sag's jetzt mal überspitzt gesagt, klassische Karriereweg, ja, wenn man sozusagen jetzt so höher, schneller, weiter im Kopf hat.
Ja.
Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür, dass Sie sich hierfür zur Verfügung gestellt haben, weil ich denke schon, dass das Thema Karriere und dass die Berufswahl Pastor ja so ein bisschen auch nochmal mit einer anderen Facette zu belegen ist. Stichwort Berufung.
Mhm.
Ja. Ich meine, kommt auch aus dem gleichen Wortstamm, wenn man das so sagen darf, aber ist ja letztendlich nochmal ein anderer Blickwinkel darauf.
Ja.
Das heißt, wenn ich das von außen, wenn ich das so sagen darf, würde ich jetzt sagen, ich nenne das jetzt mal Beruf Pastor, ist eigentlich kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Würden Sie mir da zustimmen?
Also von allen Geistlichen, die ich kenne, und ich kenne ja eine Menge, man ist ja so vernetzt miteinander in der Szene, und so von meiner eigenen Geschichte her gebe ich Ihnen recht, das ist eine Berufung. Also soll ich mal erzählen? Also so bei mir war das, als ich 16 war, ab meinem 16. Lebensjahr war klar, ich werde Pastor. Und es ist auch nicht so gewesen, dass in mir so dieses war, so ich wäre gerne oder ich würde vielleicht, sondern ich werde. Das war ganz klar. Es gab keine Diskussion innerlich irgendwie bei mir. Obwohl ich gar nicht aus einem kirchlichen Elternhaus komme. Also ich habe mich als Jugendlicher viel mit Tennis beschäftigt und so, war so da viel unterwegs und so. Und war dann aber so in meiner Pubertät sehr einsam. sehr einsames Leben. Ne? Tennis ist auch ein einsamer Sport irgendwie. Jeder steht einzeln auf seiner eigenen Seite. Das ist alles nicht sehr gemeinschaftlich gewesen bei uns damals. Obwohl ich liebe Tennis. Ich gehe super gerne zum Tennis, ne, und gucke mir das an. Aber damals war das nicht gut für mich. Und es war keine gute Zeit. Und dann kam ich in die USA. Mhm. Da gab es ein Mädchen namens Christy Weekly, die sagte: Martin, we have a cool action in the church going on. Und ich bin ihr dankbar für diesen Satz. Der hat mein Leben tatsächlich verändert, das muss ich sagen.
Das heißt, Sie haben an der Stelle zu Gott gefunden im Austausch, also im Schüleraustausch?
Ja, genau, in Detroit City.
Cool.
Und was wirklich so war, es klingt so kitschig, aber es ist wirklich so gewesen, ich war seither nicht mehr einsam. Also es war wirklich, ich fühlte mich verbunden mit ja, einer höheren Macht, einer größeren Macht. Mhm. Mittlerweile habe ich mir ja viel Gedanken gemacht über diese Macht und sie von vielen Seiten aus betrachtet und so. Ne? Aber das war wirklich wie eine kopernikanische Wende in meinem Leben. Also ich kann nicht dankbar genug dafür sein. So. Als ich dann hier zurück nach Deutschland kam, war klar, also ich tue alles, um in dieses Studium zu kommen und dieses Studium zu meistern. Das war ein harter Weg, muss ich sagen. Also Theologie studieren heißt, man muss mit Latein, Hebräisch und Griechisch an den Start gehen. Das ist also Grundvoraussetzung.
Das heißt, man muss es schon vorher gehabt haben?
Können. Und da gibt es natürlich Kurse an der Uni dafür. Aber ich sag Ihnen, ein Jahr lang Latein reinpfeifen, das ist wirklich hart. Das ist richtig das Sieb bei uns, so, und der Filter. Da blieben auch manche auf der Strecke, muss ich sagen. Und das ist schade, weil Pastor sein ist ja nichts rational Kopfmäßiges. Da geht es ja ums Herz.
Genau.
Aber geprüft wurde im Grunde, kannst du alte Sprachen lernen oder nicht jetzt so. Ne? Ich konnte zum Glück, bin da also gut durchgekommen. Und dann war es wirklich großartig, dieses Studium zu machen, weil also Theologie heißt einfach einen weiten, weiten Horizont entwickeln. Also im Grunde, wie haben Menschen durch die Jahrtausende hindurch sich das Leben und Gott erklärt und warum wir hier sind und was für einen Sinn das macht, auf der Welt zu sein. Und was es heißt, eben an Gott zu glauben. Und also wie viele verschiedene Arten und Weisen Menschen da gefunden haben. Ne? Und für mich hat das immer bedeutet, so, also die lutherische Variante des Glaubens ist schon meine. Mhm. Also das habe ich schon deutlich gemerkt. Ne? Also dass man keine Voraussetzungen braucht, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen, sondern dass er in sich immer schenkende Liebe ist. Mhm. Na, das finde ich großartig. Also das ist so ein Lebensgefühl, so ein Spirit, in dem lebe ich einfach total gern. So, wenn ich die Augen schließe und mir vorstelle, so, da gibt es wirklich, wirklich eine Macht, die liebt mich nur durch und durch. Mhm. Und nicht nur mich, sondern jeden und alle. Und das ist nur Vergebung und Liebe. Wow, ich denke immer so, wenn das alle glauben würden,
dann hätten wir wesentlich weniger Probleme.
Dann wäre es wahrscheinlich auch liebevoller auf dieser Welt, so, ne?
Ja.
Jedenfalls, also, und ich habe so viele interessante Menschen in der Kirche halt kennengelernt, so, die das auch gelebt haben, ne? Also das ist schon, und das verstehe ich unter Berufung, dass man im Grunde so fasziniert ist davon, und das kann man letztlich gar nicht erklären. Das kann man im Grunde, kann man das nur fühlen. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, Wenn man so Leidenschaft hat für sein Hobby, das kann man doch keinem erklären, warum man jetzt gerne Fußball spielt. Das ist einfach so. Und das muss man halt spielen und da muss man es erlebt haben. So. Und so ist das beim Glauben, finde ich auch. Das muss man mal erlebt haben, wie das ist, mit ein paar tausend Leuten zu singen, Gott liebt uns. Das ist einfach, oh, auf Kirchentagen und so, das geht durch. Das pfeift so richtig durch das ganze Sein. Und das, sowas vergisst man auch.
Okay. Das heißt, nochmal zurückkommt auf die Frage, also Theologie studiert, ist man dann automatisch Pastor? Nee, wahrscheinlich ja nicht.
Nee, wenn man es jetzt technisch erstmal betrachtet, von den ganzen Abläufen her, ne, man muss erstmal die Voraussetzungen der alten Sprachen erfüllen.
Ja.
Dann ist das ganz normale Studium, damals waren das Proseminare, Hauptseminare, Examensarbeiten und so weiter. Und ich muss sagen, Examen war knallhart, weil wir hatten damals noch diese Atipi-Studium, also es gab noch nicht so viele Zwischenprüfungen und so.
Ja,
ne? Es war cool zu studieren, wir konnten sehr nach Interesse studieren. Ne? Ich habe mich sehr für interkulturelle Theologie und so interessiert, das konnte ich alles sehr intensiv machen. Aber das hieß natürlich, zum Examen musste ich 2 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden lernen. Und zwar wirklich das hier rein, da raus lernen, einfach auswendig lernen. Und manche bei uns sind irgendwie auch komisch geworden in der Zeit. Ne? Weil man sitzt da echt, oh, das ist irgendwie schon ein bisschen skurril dann am Ende. Ich habe angefangen mit Karate und das war genau das Richtige. Dann hatte ich den Ausgleich, den ich brauchte. Habe auch nicht aufgehört seither damit. Und das war genau das Richtige. Ne? Aber als wir da durch waren, dann machen sie echt, also
muss man sagen, oh. Ja gut, das geht ja in anderen Studiengängen.
Na klar.
So Jura oder
ja, so. Juristen ist ja noch viel schwieriger.
Ich habe einen Freund, der Jura studiert hat und das liest sich ähnlich, wenn man das so sagen.
Die Juristen haben übrigens in Tübingen immer das Theologikum überfallen, weil das die beste Bibliothek hat.
Ja. Also das bedeutet ja also wirklich auch einen steinigen Weg.
Ja.
Bis zum Pastor, wenn ich das mal so mit meinen Worten zusammenfasse.
Genau, das muss ich nochmal ergänzen. Nämlich, dann hat man erst die Zugangsvoraussetzung zur praktischen
Ausbildung. Das wäre meine Frage. Ja, was ja. kommt denn, da genau. kann ich da nicht so, ne?
Man ist erstmal Spezialist für Kirchengeschichte, Exegese, Neues, Altes Testament und Psychologie etc. und Soziologie ja. ne, in der Kirche. Dann kommt die zweijährige praktische Ausbildung. Bei uns hieß das, wir hatten alle grundsätzlich 2 Jahre lang Leerlauf, weil ein Ausbildungsstopp war. Ich bin in der Zeit nach Berlin gegangen, habe da Erwachsenenpädagogik studiert.
Okay.
Und das ist aber eine ganz andere Geschichte, meine Frau kennengelernt, meine jetzige, glücklich verheiratet, 20 Jahre und so. Und dann war letztlich, wir haben alle irgendwie was aufgebaut in der Zeit. Für mich war die Frage, mache ich weiter in einer auf homosexuelle Menschen orientierten Pflegefirma mit AIDS-Versorgung und so weiter, HIV und übernehme dann eine Abteilung oder gehe ich ins Vikariat, in die praktische Ausbildung.
Ja.
Ich habe mich glücklicherweise fürs Vikariat entschieden, obwohl Berlin auch eine Alternative gewesen wäre für mich. Und so ging das allen. Alle kamen irgendwie schon sehr selbstständig. Wir waren keine blauäugigen Studis oder so, so frisch von der Uni, sondern wir hatten alle Lebenserfahrung. Das war cool. Weil alle kamen so aus verschiedenen Richtungen. Einer hatte einen Fahrdienst für Pizza aufgebaut selber. Und so Leute kamen da alle so zu einem, war Journalistin geworden und so, ne, kamen alle so zusammen. Und da haben wir natürlich viel Lebenserfahrung mitgebracht in die praktische Ausbildung. Und die war richtig toll. Ja, ich bin der Nordkirche wirklich, wirklich, wirklich dankbar, dass wir diese tolle Ausbildung haben mit einem persönlichen Mentor, einer eigenen Ausbildungsgemeinde, vielen, vielen Supervisionsstunden. Und wir gehen wirklich sehr reflektiert in die Arbeit rein und haben da viele Möglichkeiten gehabt, auch mal Verrücktes auszuprobieren, was man später nicht mehr so in der Gemeinde machen kann, sondern eben mal ein paar verrückte Projekte anleiern. Wie geht das mal, ein Meditationsprojekt zu machen das erste Mal und so Zeugs, ne? Und also da bin ich schon rausgekommen mit der Haltung, mich interessiert Seelsorge, mich interessiert Psychotherapie sehr stark. Bin selber auch in Psychotherapie dann gegangen, um so auch alte Erlebnisse nochmal aufzuarbeiten. Und ich muss sagen, das war eine tolle Entwicklungszeit. Also hat viel, viel Freude gemacht, muss ich echt sagen.
Ja, was ich halt dazu sagen kann, ich habe ja nun 20 Jahre, mal andersrum, ich habe ja 20 Jahre in einer Wirtschaftsunternehmung gearbeitet und war da, wenn man das mit diesem klassischen höher, schneller, weiter mal so ein bisschen bezieht, schon recht erfolgreich,
ja.
auch auf globaler Ebene erfolgreich.
Ja.
Und habe aber irgendwie die ganze Zeit gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Und dann hatte ich ja auch, ich habe das, also die meinen Podcast regelmäßig hören, haben das schon mal mitgenommen, hatte ich dann ein globales Projekt, wo es darum ging, hört sich erstmal, ja, wie es so heute so ist, Digitalisierungsprojekt. Und zwar, dass die Eingangsbuchungsbelege, also die Eingangsrechnung, digitalisiert werden sollen. Das hat aber dazu geführt, dass 200.000 Menschen ihren Job verloren haben. Und ich war ja hier in Hamburg ansässig und das ist eine Niederlassung von 400 Mitarbeitern. Dazu gehörte unter anderem auch die Buchhaltung. Dazu muss man sagen, ich war hier in Hamburg auch in den 90er Jahren als Auszubildender in der Firma gestartet und hatte dann die Situation, dass ich auch in der Ausbildung in der Buchhaltung war, ein halbes Jahr. Und somit kannte ich da auch, weil es auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, kannte ich die dann auch alle. Und dann standen die, also nicht alle natürlich, aber einzelne natürlich auch bei mir im Büro und dem Motto, was machst du denn hier?
Ja.
Und denen standen halt die Tränen in den Augen, wo ich dachte, das ist nicht meine Story. Mhm. Ja, das ist nicht meine Story. Und habe dann auch für mich entschieden, ich muss was ändern. Und deswegen bin ich unter anderem hier, ne, weil ich auch gesagt habe, ich möchte Menschen nicht schaden, ich möchte denen helfen.
Mhm.
Ja. Bin aber auch ganz genau bei Ihnen, also bevor ich hier in eine Supervision oder in ein Coaching oder auch in eine therapeutische Sitzung reingehen kann, also ich habe auch bei mir sehr viel aufgeräumt, weil es ich kann nicht sozusagen einen guten Job machen, wenn man es auch mal als Job
sieht. Geht nicht, ne? Muss man selber erfahren haben.
Wenn man selber nicht in irgendeiner Art und Weise sich selber mal vorher reflektiert hat oder, ich sag's mal, vor sich selber aufgeräumt hat. Ja, so. Nun muss ich dazu sagen, ich habe halt unter anderem natürlich hier auch Burnout und Resilienz als Thema und auch als therapeutisches Schwerpunktsthema hier. Nicht zuletzt deswegen gewählt, weil ich ja selber 2007 mal einen Hörsturz hatte. Okay. Ne? Und dann halt auch dadurch so ein bisschen in so ein Burnout reingeraten bin. Das heißt, das, was ich halt, das glaube ich, deckt sich so ein bisschen. Selbsterfahrung ist in Bezug auf Coaching und auch durch Unterstützung für andere in vielen Fällen aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen. Also dass man sozusagen dieses Thema Authentizität, ja, weil ich habe natürlich auch in meiner Peer Group auch schon einige Negativbeispiele zum Thema Coaching erlebt und dann denke ich mir so, nee, was will ich alles nicht sein? Und da gehört für mich ganz klar dazu, wenn ich das Thema nicht authentisch nach vorne bringen kann, dann lasse ich es einfach sein. Ne? Das ist halt so auch mein Thema, das deckt sich. Ja. Mhm. Insofern, auch wenn ich jetzt einen anderen Weg, aber ich habe letztendlich auch meine Berufung gefunden, weil bei mir war es halt auch so, ich möchte Menschen helfen und ihnen nicht irgendwo Schaden zufügen, ne? Weil das ist halt letztendlich genau das, was es natürlich dann
vorher ist. Finde ich eine sehr bewegende Geschichte, wie Sie das erzählen. Also aus dem harten Wirtschaftskampf hin zu, wie kann ich Leuten das Empowerment geben, dass sie ihren Arbeitsplatz so gestalten, dass er wirklich erfüllend sein kann im besten Sinne. Ne?
Und was ich halt so faszinierend an mir selber auch gemerkt habe, wenn Sie mich vor 6 Jahren gefragt hätten, da war ich knapp 20 Jahre bei der Firma, wo sehen Sie sich in 10 oder wo sehen Sie sich in 5 Jahren, diese beliebte Frage, wenn Sie bei HR sind, ne? Da hätte ich gesagt, ja, ich habe hier einen Rentenvertrag, bin jetzt 20 Jahre hier, warum sollte ich was anders machen? Ja, ne? Und wie schnell, wirklich innerhalb von wenigen Jahren, wie schnell sich das auch drehen kann, dass ich, und das hat ein halbes Jahr gedauert, also ich hatte dann, ich sag mal so, ich bin der Firma nicht böse, also ich habe dann letztendlich die hatten umstrukturiert und hatten dann nicht so wirklich mit mir geplant und habe ich halt sozusagen von mir aus Tor 2 genommen und habe dann sozusagen nicht zuletzt durch diesen Aufhebungsvertrag und nach 20 Jahren dann mit einer Prokuristenverantwortung hat man dann auch gewisse Aufhebungsvertragsbedingungen, die dann auch in finanzieller Art und Weise konnte ich das hier alles aufbauen, ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Insofern bin ich
eine sehr schöne Praxis übrigens.
Danke.
Echt, Kompliment.
Das freut mich. Und da muss man natürlich so sagen, da bin ich der Firma auch wirklich dankbar für. Trotz allem, was da sozusagen passiert, bin ich natürlich sehr dankbar. Aber es hat echt auch ein halbes Jahr gedauert, bis dieser Prozess, wo ich sage, ich habe für mich realisiert, eigentlich bin ich seit 5 Jahren unglücklich gewesen. Mhm. Und das war jetzt wie so ein Korken, der dann sozusagen von der Flasche gehauen wurde. Mhm. Also ich habe auch jetzt noch, nachdem ich fast 5 Jahre jetzt hier selbstständig bin, echt ständig neue Ideen. Ich muss mich eher bremsen, weil ich als Einzelunternehmer kann ja gar nicht alles auf einmal machen.
Natürlich,
ja. Und das ist halt echt, wo ich so sage, so wow, was alles möglich ist, wenn man sozusagen den richtigen Drive bekommt. Und das war für mich auch so der Ansatz, nochmal um diese Kurve zu kriegen zum Thema, warum Podcast, Karriereoptimierer mal anders, weil dieser Drive ist das, was mich sozusagen interessiert und nicht welche Bezeichnung auf der Visitenkarte steht oder was sozusagen höher, schneller, weiter. Also wir können uns alle, also Autofahren ist ja heute eh nicht mehr en vogue, wenn man das mal so sagen darf.
Ja.
Ne? Und gerade in Zeiten von Corona auch wesentlich unwichtiger geworden, als es vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war. Insofern muss man sagen, das ist, glaube ich, auch die Zeit des Umdenkens. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ein guter Punkt. Ne? Ja.
Man könnte es im Grunde ergänzen, höher, schneller, weiter, tiefer.
Genau.
Also, oder umfassender. Oder, oder vielleicht sogar, wenn man es so mit kirchlicher Sprache sagt, liebevoller oder so.
Genau.
So etwas mehr. Ne?
Mhm. Das hat natürlich auch also ich kann das nur von mir selber sagen, das deckt sich ja auch mit dem, was Sie gesagt haben. Ich habe natürlich in den letzten 5 Jahren auch ganz, sowohl bei mir als auch in meiner Familie, gemerkt, dass es eine ganz andere Tiefe bekommen hat. Also auch das Zusammensein und auch dieses, weil alleine ich musste jeden Tag 1:15 durch die Stadt fahren, um in Hamburg in der City Süd zu meinem Büro zu kommen. Und das war 20 Kilometer, nicht mal 19 Kilometer Fahrtweg. mit einer Stunde 15, da war ich schon genervt auf Deutschland, wenn ich da war. Und es hat mich nochmal zusätzlich abgenervt, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause war. Und alleine das nicht mehr zu haben, ist so befreiend. Ne? Unabhängig davon, was auf der Arbeit passiert ist, aber das auch zusätzlich nicht mehr zu haben. Ja. Ne? Das war so schön. Ja.
Aber was Sie ansprechen, ist für die Kirche insgesamt ein Thema und für uns Pastoren sehr und auch, naja, vielleicht nicht so karrieremäßig im Sinne von, welche Stelle bekleide ich oder so, aber für uns ist schon ein Thema, die Zeiten für höher, schneller und weiter sind für die Kirche vorbei.
Genau.
In der Kirche heißt es unumkehrbar und unsere Wissenschaftler und Forscher sagen, wir können nichts dagegen tun. Es heißt weniger, langsamer, immer bröckelnder. Ne? Also hier in Garstedt sind 25% der Gemeindegliederzahlen, seit ich hier bin alleine, hat die Gemeinde verloren.
Ja.
Und das ist natürlich immer so, sobald die Leute ihren ersten Gehaltszettel haben, ist der Kirchenaustritt die nächste Wahl. Ne?
Ja.
Und das ist was, was uns Pastoren sehr bewegt, uns Pastorinnen und Pastoren. Was bedeutet das eigentlich für uns, deren Berufung ist es, Menschen dafür zu gewinnen, an Gott zu glauben? Und immer weniger Menschen wollen in der Kirche an Gott glauben.
Ne?
Und wir können sagen, unsere Forscher uns auf die Kanzel mit dem Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Es wird nichts, es kann daran sich nichts ändern. Ne? Und das bedeutet, finde ich, dass wir selber auch nochmal gucken müssen, wir können das kirchliche Leben nicht mehr nach quantitativen Gesichtspunkten beurteilen. Das wird nicht mehr gehen für uns. Das wird uns alle zum Burnout bringen.
Ja.
Weil dann wird jeder nur sagen, oh, ich mache noch eine bessere Veranstaltung, interessanteren Gottesdienst. Das wird es nicht sein. Sondern wir müssen im Grunde dazu übergehen, dass das, was wir mit den Menschen machen, meinetwegen Seelsorgegespräche oder Beerdigungsgottesdienste, Taufen etc. Ne, oder Trauungen, ne, dass das uns selber in sich schon zufriedenstellt, dass das ein zufriedenstellender Kontakt mit Menschen ist und nicht ein Zweck, um noch Menschen zu gewinnen oder so, sondern dass es in sich etwas Gutes ist für uns selber, dass das uns auch im Glauben stärkt und dass wir im Grunde nicht mehr Dinge machen, um Menschen zu gewinnen, um die Kirche noch größer zu machen oder so, das ist alles vorbei, sondern im Grunde, um mit Menschen Glauben zu erleben.
Mhm.
Und das in sich ist schon der Wert der Arbeit dann. Ne?
Mhm.
Und das ist schon ein Unterschied, glaube ich, für uns Pastorinnen und Pastoren. Also das ist schon, die Burnout-Gefahr finde ich hoch im Moment in dieser Situation. Es ist immer auch so, hast du Pastorinnen und Pastoren auf dem Haufen, wir sind sehr kritisch miteinander. Man sagt immer, auf dem Haufen sind wir Mist, übers Land verteilt sind wir guter Dumm. das beschäftigt mich persönlich auch. Dass in der bröckelnden Institution der Sinn gar nicht mehr ist, sozusagen die Institution aufzubauen, das tun wir natürlich alles, das ist ja klar, wir sind da ja auch verantwortungsvoll und unsere Leitungsgremien machen das auch super, finde ich. Also viele, viele Supervisionsprozesse, um gemeinsam dann die Schwierigkeiten abzufangen, die auf uns zukommen. Ne? Heißt ja immer weniger Geld für immer gleichbleibende Arbeit letztlich.
Ja,
ne?
Ja.
Im Grunde so den Wert der Arbeit darin zu sehen, dass es die anderen, mit denen ich feiere, zusammen bin und mich irgendwie glücklich macht.
Mhm.
Das ist schon, glaube ich, in Zukunft so der Weg. So.
Also ich muss sagen, das, was Sie sagten zum Thema aktuelle Situation oder aktuelle Zeit, Stichwort Burnout-Gefahr, also das erlebe ich halt hier auch in der Praxis, ne? dass die Menschen sich noch mehr versuchen, ein Bein auszurenken. Also gerade das Thema Homeschooling und was da so ohne Vorbereitung auch auf einen hinzukam, dass man seinen Arbeitsplatz plötzlich zu Hause hatte, das bewegt ja auch Menschen auf verschiedenen Ebenen. Also die einen sagen, Mensch, toll, brauche ich nicht mehr zur Arbeit fahren, so wie ich es jetzt gerade mal eben gesagt habe. Wobei, ich habe ja auch mein eigenes Büro. Ne?
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Stück weit soziale Isolation.
Ja.
Wenn man normalerweise mit einem Team von mehreren Menschen zusammenarbeitet und sich dann auch mal in der Teeküche trifft oder auch zum Mittagessen zusammengeht und man ist jetzt dann über Wochen alleine zu Hause, das macht ja auch was mit Menschen. Ne?
Ja,
und das erlebe ich halt auch hier, dass und viele fangen dann halt an, auch eher mehr zu arbeiten als weniger. Also dieser Irrglaube, viele Firmen, dass das Homeoffice ja die Produktivität eher hindert, also ist ja Blödsinn, ist ja im Gegenteil.
Ja.
Und dass da diese Selbstfürsorge wesentlich mehr gelernt oder auch wertgeschätzt werden muss bei vielen, das erlebe ich auch hier im Rahmen des Coachings. Mhm, ja, also ja, das,
glaube ich, ja.
Das ist gar nicht so einfach für viele.
Ja.
Und dann auch eher zu sagen, so hier, du musst jetzt mal wirklich auch für dich selber entstehen und auch mal eine Bremse einlegen.
Da ist witzigerweise uns aufgefallen, Homeoffice kennen wir Pastoren schon immer.
Ja.
Wir leben schon immer im Pfarrhaus und da ist schon immer das Amtszimmer mit drin.
Genau.
Witzigerweise ist das durch die Verordnung für die Amtszimmer, wie sie so gestaltet sein sollen, super gemacht, dass man im Wohnbereich noch einen abgetrennten Bereich hat, der wirklich nur fürs Arbeiten genutzt wird. Das ist cool. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel sogar ein kleines ehemaliges Stallhäuschen, was mit einem Flur mit dem Haus verbunden ist, sodass ich sagen kann, wenn ich arbeiten will, gehe ich dahin und wenn ich nicht arbeiten will, gehe ich da raus. Ne? Mhm. Das ist eigentlich was, was wir schon richtig gut kultiviert haben. Ist uns so aufgefallen, das war uns gar nicht so klar, dass wir da so ganz gut davor sind eigentlich. Genau.
Ja, das Thema, also das stimmt. Das Thema ist halt aber wirklich bei vielen, und ich habe ja auch in der Zeit jetzt zum Beispiel viele Trainings virtuell gegeben und auch Coachings virtuell natürlich gegeben, dass wie viele sich dann auch da in Anführungsstrichen arrangiert haben. Also die meisten haben es dann am Esstisch zu Hause gemacht. Da war dann natürlich kein Bürostuhl, das heißt, wenn man da 8 Stunden lang sitzt, hat man auch Rückenschmerzen irgendwann.
Kommen rein und
raus. Und dann hat man natürlich einen kleineren Bildschirm, auf den man dann guckt. Und also das war natürlich auch wirklich Zustände, wo ich sage, so Mensch. Mhm. Und dann sind natürlich, also ich bin schon durchaus technikaffin und ich habe da auch Spaß dran. Ich will nicht sagen, das ist mein Hobby, aber ich bin da schon sehr hinterher.
Ja.
Aber es gibt ja Menschen, die sind vielleicht nicht so technikaffin und für die ist das dann schon eine Herausforderung, so eine simple Webcam, ich sage das jetzt mal so, überhaupt zum Laufen zu bekommen, weil vorher mussten sie sich damit nicht beschäftigen und jetzt plötzlich mussten sie von einem auf den anderen Tag. Und das löst ja Stress aus.
Na klar.
Ja, und das sind Dinge, da haben wir uns ja alle nicht drauf vorbereitet. Mhm. Ne? Also da waren wir allesamt schlecht vorbereitet und das führt natürlich auch dazu, dass dann manche sich dann auch wirklich nachhaltig denn da nicht selber gut tun, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ja.
Jetzt nochmal auf den Beruf Pastor zurück. Wenn ich jetzt mir das so vorstelle, ich habe auch natürlich drüber nachgedacht, was stelle ich für Fragen und wo kann es denn hingehen, um nochmal das Thema Karriere mit Pastor auch nochmal so ein bisschen auszutarieren. Und ich bin irgendwie dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, es gibt eigentlich wenig, vielleicht sogar gar keinen anderen Beruf, wenn man jetzt mal das Wort Berufung mal außen vor lässt, Beruf, wo Freud und Leid näher beieinander liegt. Also Stichwort, Sie hatten es ja gesagt, das eine ist natürlich das Thema Trauung, was ja hochgradig toll, auch positiv, emotional und auch wirklich schön ist. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Situation, dass das Leben endlich ist und somit natürlich auch der Tod dazugehört. Aber dieses Thema Trauerarbeit, damit meine ich jetzt nicht nur den reinen Gottesdienst, sondern natürlich das Thema Trauerarbeit, das Auffangen von Menschen, das Thema Seelsorge, wo ja auch Leid letztendlich dahinter steht, wo ein Beruf so facettenreich, ich sag mal so, diese gesamte Bandbreite so gut abdeckt. Würden Sie mir da zustimmen?
Ja, doch sehr. Das berührt auch die Frage, warum mir nach 18 Jahren hier in Norderstedt einfach nicht langweilig wird.
Ja.
Ich habe mich wirklich gewundert irgendwie, weil als ich anfing vor meinem inneren Auge, du bleibst hier so 10 Jahre, dann wechselst du mal wieder, dann machst du mal eine überregionale Stelle, keine Ahnung, für Studentenarbeit oder so. Ne?
Ja.
Aber nichts da. Also mich zieht hier wirklich nichts weg. Ich habe mich mal umgeschaut auf dem Markt und habe immer gedacht, nee, also hier ist wirklich gut zu sein. Ne? Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass das Gemeindepfarramt genau diese Vielfältigkeit hat.
Ja.
Also kein Arbeitstag gleicht bei mir dem anderen. Keiner. Ne? Also und das sieht dann so aus, ich habe morgens ein Seelsorgegespräch mit einer Person, die ich ein Jahr lang durch eine Veränderungssituation begleite. Danach gehe ich dann ins Altenheim. Die freuen sich natürlich riesig immer, wenn überhaupt jemand kommt. Ne? Das ist auch, die sind so witzig. Es bringt so eine Laune, mit denen zu feiern. So. Man betet das Glaubensbekenntnis und jemand ruft rein so, ja genau, wir glauben ja auch an Gott, Halleluja und so. Ne? Also sowas haben sie natürlich sonst nicht. Danach sehe ich eine Familie für eine Taufvorbereitung und dann vielleicht noch abends ein Beerdigungsgespräch. Das ist richtig, richtig interessant.
Ja.
Das ist richtig. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir die Schweigepflicht so heilig halten, vertrauen die Menschen uns auch wirklich sehr persönliche Dinge an. Und also ich kann wirklich sagen, ich kenne Freud und Leid von Menschen in- und auswendig.
Mhm.
Und das ist für mich eine große Bereicherung. weil ich kenne es natürlich für mich auch. Und mich macht das innerlich richtig, das ist wie so eine reiche Landschaft innerlich, so durch die ich mich bewege. Ne? Wenn ich hier durch den Ort gehe, weiß ich, ah, da weiß ich eine Geschichte und hier die Menschen kenne ich. Und ist überhaupt, wenn ich einkaufen gehe, komme ich unter 5 Gesprächen nicht zum Herold-Center. Und das, ich genieße das ganz doll. Ne? Und dieses Aufbauen von Beziehungen, ne? Dass die Menschen mich kennen hier, ja. Und in Garschied muss man 50 Jahre gewesen sein, dann gehört man dazu, aber so, dass die Menschen sagen, das ist jetzt unser Pastor, ne? Das können sie durch nichts ersetzen. Die Gemeinde kann noch so flippig und interessant und toll sein, das können sie durch nichts ersetzen.
Ja, das stimmt. Wobei ich selber muss sagen, ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt meine Selbstständigkeit ja auch bewusst, auch nicht nur aus Krisengesichtspunkten, sondern auch aus Interesse heraus, auf verschiedene Säulen gesetzt habe. Ja. Ich hatte das ja vorher schon mal kurz angerissen, ja. Also Stichwort hier das Training, aber auch Coaching oder aber auch Beratung und natürlich auch die Dozententätigkeit. Dann habe ich natürlich auch eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeitslandschaft, die ich sozusagen über den Monat hinweg immer mal wieder verändern kann. Ja. Stelle aber auch fest, wenn ich jetzt beispielsweise mir einen ganzen Tag nur Coachings reinsetzen würde in den Kalender, manchmal ist das so, ne? Dann bin ich abends auch echt wie so ein Waschlappen echt ausgewrungen. Ne? Also, ja. Und dann stelle ich mir halt so die Frage, mir selber auch natürlich selbstkritisch, bin ich jetzt zu empfindlich, ne? Oder darf das sein? Das ist halt so immer so das eine. Und das andere ist halt auch, wo ich sagen würde, Mensch, wenn ich das jetzt jeden Tag hätte, ne? Also wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus, nur Coachings, da wäre ich, glaube ich, nach einem halben Jahr wäre ich durch. Weil es ist für mich also wahnsinnig, also bin ich auch nach fast 5 Jahren und ich habe natürlich auch Themen, die nicht unbedingt nur schön sind, was das Thema Coaching betrifft. Klar. Also klar, Karriere ist natürlich nochmal ein anderes Setting, aber gerade jetzt hier in der Praxis, wenn es darum Burnout geht, wenn es dann um das Thema Stress geht, was natürlich auch eine Vorstufe davon ist, aber es gab natürlich auch andere Themen hier. Da geht es auch um das Thema Familie, manchmal ist es auch eine Beziehungsthematik, also es ist auch durchaus facettenreich. Und weil es halt auch Lebensberatung ist, ist ja letztendlich, das geht ja in die gleiche Richtung. Oder wenn ein Partner beispielsweise dann erkrankt, wie man als, und man fokussiert sich darauf, man trotzdem irgendwie wohl bleiben muss, um es zu lassen. Das sind ja so Beispiele, die decken sich ja tendenziell auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Und dann bin ich dann halt abends echt so, wo ich sage, so wow, es fällt mir dann, nicht jeden Tag natürlich, aber durchaus an einigen Tagen echt schwer, dann nach Hause zu kommen und zu sagen, so, ich freue mich auf meine Kinder, ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie und mal nicht an die Arbeit zu denken, sondern dann bin ich natürlich abends auch so, wie ich sage, so, puh, ich bin froh zu Hause sein, aber ganz ehrlich, ich kann das dann auch nicht ganz wegdrücken, sage ich jetzt mal so. Habe natürlich für mich Rituale entwickelt, aber das funktioniert auch nicht jeden Tag gleich. Nee, ne? Nee. Also eine Meditationsübung oder auch mal eine Entspannungsübung zu machen, ist natürlich sehr hilfreich, aber ist nicht immer der Gral, sage ich mal so. Wie machen Sie das?
Ja, das hängt mit meiner Seelsorgeschule zusammen, der ich angehöre. Also das ist Gestaltseelsorge. Ganz kurz gesagt, wir fokussieren uns auf das, was Gestalt wird, was sich zeigt, so, was hochploppt. Dem folgen wir immer bis in die Tiefe. So. Zu unserer Schule gehört dazu, dass wir uns betreffen lassen von dem, was uns die anderen sagen, und zwar in unserer Existenz.
Okay.
Also wirklich und authentisch und echt. Ne? Und das bedeutet, bei unserer Schule gehört es dazu, die Dinge mit nach Hause zu nehmen und sie in sich bewegen zu lassen. Ich hatte zum Beispiel jetzt 3 Wochen Urlaub auf dem Campingplatz sind wir immer super chillig bei uns und so. Und einmal am Tag ploppt schon was hoch bei mir, wo ich denke so, ah ja, okay, das beschäftigt mich gerade. Und für uns geht das dann darum, dass alles sein darf, was sich zeigt, und dem dann Raum zu geben und sich dann die halbe Stunde auch zu nehmen, dass es sein darf. Und der Familie auch zu sagen, Leute, mich beschäftigt gerade was, das ist jetzt von der Arbeit und das ist so. Und das haben wir, meine Frau ist Psychotherapeutin, wir haben das abgemacht. Sie kann das auch machen, sie gehört der gleichen Schule an. Und das bedeutet aber, wenn ich meine Klienten wiedersehe, kann ich denen sagen und mit Fug und Recht und ganz authentisch, was sie mir erzählt haben, hat mich echt beschäftigt. Damit habe ich mich auseinandergesetzt innerlich. Ne? Und das ist Teil unserer Professionalität. Ne? Manchmal ist es natürlich, wenn es um Dinge geht, die wirklich etwas aufrühren in uns, auch sehr anstrengend. Aber Ich muss sagen, das ist einfach, dafür habe ich als Pastor so viele Privilegien und so viele, ja, also die Kirche stellt uns ein Diensthaus zur Verfügung. Wir sind mit Geld gut ausgestattet, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen und so. Und ich finde, da ist es auch, das ist angemessen, dieses Geben und Nehmen. Ja. Und dann dürfen die auch von einem erwarten, dass einen das beschäftigt. So, ne? Und das mache ich mit viel Liebe, gefällt mir sehr gut. Also ich bin gerne innerlich betroffen und beschäftigt mit dem Schicksal von Menschen. So, das bereichert mich persönlich. Und insofern ist es bei uns anders als in anderen Schulen, ne, wo man das eher so auch dann von sich lässt, was zum Beispiel, finde ich, in der Traumatherapie total angesagt ist, ne, wenn Leute einem eine Gewalterfahrung erzählen, die sollte man nicht zu nah an sich rankommen lassen, das ist ja klar, ne? Aber wenn es um Trauer geht oder auch um Freude im Leben oder wie man seinen Weg finden kann, dann nehme ich das gerne mit nach Hause und ich sehe das als Gebet, als so fortlaufendes Gebet in mir an. So, ne? So, und Luther sagte mal, du kannst in jedem Kuhstall beten, dazu brauchst du nicht unbedingt ein Kirchenhaus. Und so sehe ich das dann. Für mich ist das Gebet on the way. So, ne?
Genau. Ja, finde ich sehr sympathisch. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Nochmal auch eine andere Facette zum Thema. Also ich habe mir, wie gesagt, ein bisschen vorher Gedanken gemacht.
Na klar.
Und was ich persönlich selber für mich, also nicht beruflich bezogen, sondern auch so generell von meiner Art, wie ich Menschen begegnen möchte und wie ich auch der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, Menschen zu begegnen. Das ist jetzt meine Sicht, das muss jetzt, wie gesagt, nicht jedermanns gleiche Sicht sein. Stelle ich aber durchaus fest, dass dieses Thema Umgang miteinander in den letzten, ich sag mal so 3, 4, 5 Jahren sich extrem und, wie ich finde, leider auch zum Teil zum Negativen gewandelt hat. Und dieses Thema, ich sag mal so, auch ein Stück weit, gerade auch in Deutschland zu ertragen, bedarf es, finde ich, auch relativ viel Toleranz. Ja, also Toleranz jedes Einzelnen, finde ich jetzt, auch gerade so jetzt in der aktuellen Corona-Situation, ich sag mal so, wir sind jetzt, haben die erste Welle mit dem Lockdown gemeistert, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe zu treten. Also wenn man jetzt andere Länder sieht, glaube ich, haben wir es in Deutschland ganz gut bisher zumindest hinbekommen. Ja. Jetzt ist ja die Situation so, ja, wer weiß, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ob wir dann vielleicht schon mitten in der zweiten Welle sind. Jetzt momentan sind wir noch davor. Ich persönlich bin der Meinung, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Welle haben, sondern eigentlich ist es ja so, dass wir, das hat der Herr Strick ja auch relativ klar gesagt, dass wir eher eine Dauerwelle haben. So. Was uns ja auch, was das Thema Toleranz betrifft, noch wesentlich mehr fordert und auch das Gegenseitige oder das Füreinander und also so, alleine das ein Stück Stoff so polarisieren kann, hätte ich mir nie träumen lassen. Ja? Also, weil es ist ja nicht um meinen Schutz, sondern es geht ja um den Schutz der anderen. Das heißt, wenn ich sie nicht trage, tue ich ja den anderen weh im Endeffekt und nicht mir. Und dass diese Toleranz fehlt mir in vielen in vielerlei Kontext momentan. Und stelle ich mir vor, dass man als Pastor, gerade wenn man ja sehr interaktiv und auch sehr über verschiedenste Ebenen hinweg, Altersstrukturen hinweg und auch Situationen hinweg ja mit den verschiedensten Menschen zusammenkommt, dass man dann ja auch öfter mal merkt, so Mensch, was ist da denn los? Ja, also dieses Thema Toleranz, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor, um auch die Aufgabe, ich sage jetzt bewusst nicht Beruf, sondern die Aufgabe des Pastors trotzdem gut meistern zu können, oder?
Ja, also klar, in jeder Kirchengemeinde gibt es so viele Konflikte. Das fing bei Paulus damals schon an, erstes Jahrhundert nach Christus, ne? Das gesamte Neue Testament, die ganze Briefliteratur läuft darauf hinaus, den Menschen zu zeigen, wie sie ihre Konflikte christlich lösen können. Ne? Ja. Und das ist bis heute natürlich geblieben. Natürlich haben wir viele, viele Konflikte in der Kirche. Und da brauchen wir viel Toleranz, das stimmt. Ne? Allen liegt das sehr am Herzen und wir müssen das irgendwie zusammen gestalten. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Meinungen. Na, also hier zum Beispiel, dafür liebe ich unsere Kirchengemeinde hier in Norderstedt. Ich finde, wir sind eine sehr traditionelle Kirchengemeinde mit einem weiten, weiten Herz. Ne? Also mir liegt sehr daran, den Dialog mit den Muslimen vor Ort zu pflegen. Ne? Deswegen lade ich die einmal im Jahr in die Kirche ein, im Ramadan. Und wir feiern Abendmahl an dem Abend. Die gucken uns dabei zu, jetzt das 5. Mal schon. Und dann machen die ihr Fastenbrechen mit allen Gesängen. Der Imam singt wie in der Moschee, mit dem ganzen Gebetsritualen, ne, mit den Teppichen und dann hinknien, aufstehen etc. Wir gucken denen dabei zu und danach essen wir miteinander. Und ich hätte gedacht, wenn ich jetzt so die politische Diskussion insgesamt verfolge, wir hätten eine Demo vor der Kirche gekriegt, ne? So mit antimuslimischen Schildern und so. Nix. Unsere Leute sind zwar zaghaft gekommen, aber sie sind gekommen. Und es werden immer mehr. Und die sind ganz freundlich mit uns. Und das hat mich echt ganz beglückt, muss ich sagen, hier vor Ort. Also so, es weht so ein hanseatischer Duft hier im Sinne von, oh, wir legen schon Wert auf Tradition. Aber wir sind auch offen, Leute, kommt her und solange du in Ordnung bist, glaub, wie du möchtest und so, da einigen wir uns schon. Ne? Wenn ich auf die Debatten insgesamt gucke, so auf Bundesebene, bin ich von großer Sorge erfüllt. Ja. Und wir Kirchen haben einen Feind und das ist Hass.
Genau.
Hass ist der Feind, muss der Feind der Kirche sein. Und da gibt es eine Menge zu sagen. Ne? Und ich bin super dankbar, dass die Kirchen jetzt mit anderen Organisationen zusammen Rettungsboot fürs Mittelmeer sponsern und pflegen und auch mit Personal bestücken. So. Ich finde, das ist der Weg. Und da machen wir uns keine Freunde. Aber habe ich letztens auf Facebook gelesen, wenn du nur Freunde haben willst, werd Eisverkäufer und nicht Pastor.
Ja, das
stimmt. Also, es ist einfach so. Also willst du für deinen Glauben eintreten, dann wirst du Leute haben, die dir auch den Rücken kehren. Und natürlich, wenn wir unsere Veranstaltung mit den Muslimen auf Facebook bringen, gibt es natürlich auch die Hasskommentare. So, ne?
Ist es. Ja gut, es geht ja aber auch, also natürlich ist es sozusagen die Herkunftsdiskussion, die ich an sich schon, also wo ich dann teilweise denke, wir machen hier als Land Fehler mehrmals. Mhm. Das ist das, was mich so ein bisschen frustriert an der Stelle. Ja, muss ich sagen, also ich finde es halt eher frustrierend irgendwann. Und gerade aktuell, wenn ich dann so sehe, wenn dann wirklich 20.000 Menschen in Berlin auf die Straßen gehen und dann für etwas demonstrieren, wo ich sage, so Mensch, ganz ehrlich, ein bisschen mehr Gemeinschaftssinn würde euch allen doch gar nicht so schlecht stehen. Also wo ist denn das Problem?
Ja.
Und vor allen Dingen auch, wie viele es dann letztendlich auch sind, die dann aufstehen, jetzt zu der aktuellen Situation aufstehen, wo ich mir sage, so Mensch, wenn sie doch mal zum Beispiel für das Thema Flüchtlingskrise. Ja. Was sozusagen in Moria passiert, interessiert auf Deutsch gesagt relativ wenige in Deutschland. Mhm. Es ist auch nicht wirklich präsent, dass alle 8 Sekunden ein Kind an Hunger oder Durst in Äthiopien stirbt und ich einfach sozusagen alle 8 Sekunden mit dem Finger schnipsen kann. Interessiert, weil es halt auch weder in der Bildzeitung, was ja mittlerweile Massenkulturgut ist, wenn man das so sehen darf, oder aber auch in der Tagesschau stattfindet permanent. Das heißt, wir ignorieren drüber hinweg. Und das finde ich halt in der aktuellen Situation ja wirklich schwierig. Ich war Ende des Jahres beruflich in Indien, in Mumbai. Und war das erste Mal in Indien. Also ich habe schon relativ viele Länder auch bereist, auch beruflich bereist. Mhm. Und war das erste Mal in Indien und war sowohl positiv wirklich beeindruckt, als auch negativ natürlich auch überrascht. Das hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel gegeben. Ja, also ich habe wirklich sowohl Ost auch West viele Länder bereist und ich muss gestehen, bis jetzt, ich habe natürlich noch nicht alles gesehen, aber bis jetzt mit den Menschen, die ich da zu tun hatte, ich habe nie Menschen kennengelernt, die teilweise weniger hatten und trotzdem zufriedener und glücklicher waren. Das heißt, das war auch für mich sozusagen der erste Anstoß, also wenn ich das so sagen darf, wie bin ich auf diese Idee gekommen, Karriere mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, dann war das in Indien sozusagen der erste Gedankenanstoß, zu sagen, was kann ich tun, um das Thema nochmal von der anderen Seite zu betrachten, weil auch dort habe ich natürlich Manager und auch erfolgreiche Menschen, die arbeiten, aber die sehen sich trotzdem anders oder sie nehmen sich anders wahr.
Ja.
Ja. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dann auch morgens oder ich habe in meinem Hotel aus dem Fenster geschaut und Mumbai an sich ist das größte Slum der Welt. Ja. Das heißt, auf der anderen Straßenseite war Slum. Also so das wirklich live erleben zu können, war natürlich auch irgendwo, wo ich sage, so jeder, der hier in Deutschland unzufrieden mit was auch immer ist, soll mal eine Woche lang nach Mumbai gehen. Ja. Soll sich das einfach mal angucken, um dann einfach mal zu verstehen, wie gut es uns hier geht. Und das ist so was ich so schade finde, dass trotz aller Medien, aller Internet, aller Möglichkeiten, die wir ja hier auch in einer westlichen Kultur haben, wir so bewusst auch wegschauen. Hm. Ne? Und das finde ich, ja, ist ein, wie ich finde, ein zunehmender Trend, wo ich das Thema Toleranz immer schwieriger finde für mich selber.
Ja.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, als Pastor dann immer wieder aufzubringen, zu sagen, ja, ich bin jetzt mal sehr salopp in der Wortwahl, sagt Gott hat einen großen Garten, wie es ja so schön im Volksmund heißt. Mhm. Und dann zu sagen, wie Sie es vorhin gesagt haben, Gott liebt jeden, auch den, der sozusagen nicht gemeinschaftsförderlich agiert, aber trotzdem diese Toleranz aufzubringen, zu sagen, ja, das muss auch erlaubt sein.
Für uns ist mehr so die Frage, in dem großen interkulturellen Garten Gottes auf die anderen Kulturen zu blicken. Und im Moment läuft das in der Kirche so, dass die Mission umgekehrt verläuft. Nicht von West nach Ost oder West nach Süd, sondern von Südost nach West. Ne? Mhm. Das heißt, wenn die indische Vikarin zu uns kommt, guckt die sich das hier alles sehr genau an. Ne? Und vertraute mir dann nach einiger Zeit an, du Martin, wenn ich mich hier so umgucke, hier sehen alle so einsam aus, finde ich. Und auch irgendwie unglücklich. Aber dabei geht es doch allen so gut. Also was ist denn da überhaupt los mit euch? So. Und solche Fragen kriegt man natürlich nur, wenn man wirklich diese interkulturelle Perspektive einnimmt. Ne? Wir hatten jetzt Besuch von unseren Freunden aus Tansania, die waren mit 9 Leuten hier. Kurze Sequenz, wir warten auf den Zug am Berliner Hauptbahnhof. Der kommt nicht, wir müssen abends um 11 noch eine Stunde warten, alle sind genervt, jeder meckert auf die Bahn. Was machen die? Die stellen sich zu 9 in Kreis, fangen an zu tanzen und singen, bis der Zug kommt, eine Stunde lang. Ja, ein paar Leute kommen dazu, man ist beschwingt, man singt, einfach schnipst mit den Fingern und gucken uns an. Ich sagte, Leute, das ist ja irgendwie cool, ne? Die so, ja, du in Tansania, hätte das jetzt einen Tag gedauert, bis der nächste Zug kommt. Ist doch alles Paletti, Martin. Worüber macht ihr euch Sorgen? Ne?
Ja, genau.
Auf der anderen Seite war es aber genauso, dass die gesagt haben, also die hat das schon beeindruckt, wie viel hier auch gut funktioniert und dass es einfach schön ist, wenn man genug Wasser hat.
Genau.
Und das hätten die schon auch gerne. Und dann haben wir aber immer gesagt, passt bloß auf, wenn ihr das alles für euch kriegt und euch entwickelt in der Richtung, das werden die ganz sicher, die sind sehr dahinterher, das alles zu studieren, wie man eben sein Leben verbessert. Ne? Passt bloß auf, dass das Spirituelle von euch nicht auf der Strecke bleibt. So, ne? So, dass ihr nicht so individualistisch werdet wie wir und nicht so einsam reinguckt. Ne? Und da kriege ich, also da ziehen wir eine Menge draus. Also für uns sind das unvergessliche Momente mit den Gästen gewesen. Und die kann man nicht mit Geld bezahlen. Ja. Das geht nicht. Das haben sie in Indien wahrscheinlich genauso
dann. Ja gut, in Indien ist es halt dann das Thema Toilettenpapier, ne?
Ja.
Also das ist halt letztendlich natürlich durch den englischen Einfluss, sage ich jetzt mal, ja. Wenn man da sozusagen als Westeuropäer da ankommt, muss man natürlich auch mal so ein bisschen, mir war das too much, ne? Dass man sozusagen da hofiert wird. Das war mir gar nicht so recht. Auf der anderen Seite, wenn man dann sich mal mit den Leuten unterhält, dann ist natürlich auch so ganz relativ schnell klar, ja gut, die leben halt teilweise in anderen Verhältnissen, wenn sie sozusagen nicht in der Arbeit sind. Und sowas wie Toilettenpapier ist da eher ein Luxusartikel. Mhm. Ja. So, und also, wie gesagt, ich habe auch in keiner, also ich will jetzt behaupten, dass es nicht woanders auch ähnlich schlimm ist, aber ich habe noch nirgendwo anders mehr Dreck und Müll gesehen.
Ja.
Und das ist halt, und da hatte ich hatte halt nach 2-3 Tagen, ich war eine ganze Woche da, und hatte mich dann einer der Teilnehmer des Trainings, das ich da gegeben habe, dann auch mal beiseite genommen, mal ehrlich gefragt, so, und wie findest du es jetzt hier? Du bist das erste Mal in Indien, wie findest du es? Und da muss man natürlich dazu sagen, Mumbai als Stadt ist nochmal 3 Stufen mehr entwickelt als alles andere in Indien. Und wenn das da schon so aussieht, wie es da aussieht, muss man sich ja auch mal fragen, möchte man den anderen Part denn überhaupt kennenlernen an der Stelle? Und da habe ich natürlich auch gesagt, das Gleiche, was ich hier eben gerade gesagt habe, was die Menschen betrifft, sowas habe ich so noch nicht erlebt und das macht mich sehr, sehr glücklich. Auf der anderen Seite habe ich das auch so gesagt, ihr habt einfach ein Müllproblem.
Ja.
Und was hat er darauf geantwortet? Er hätte es mal vor 3 Jahren kommen müssen, da war es 50% mehr.
Ja.
So, ne? Also das ist halt auch immer so ein bisschen der Blickwinkel. Mhm. Und ich sag mal so, das ist Thema Toilettenpapier, hat ja auch bei uns zum Thema Corona-Anfang und Lockdown relativ viel Wellen geschlagen, was sowas auch so.
Stimmt, richtig.
Ja, das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Ja. Da war es dann letztendlich auch Luxusartikel hier, aber natürlich aus einem anderen Aspekt heraus. Ja. Stichwort, wir horten das mal. Mhm. Und dort gibt es das einfach für die normale Bevölkerung gar nicht.
Ja.
So, also wie gesagt, gegenüber von meinem Hotel, und das war mit 5 Sternen ausgezeichnet, das hatte man mir sozusagen besorgt, ich habe mir das sozusagen geben lassen. Ich würde mal behaupten, ohne jetzt hier irgendwas schlecht zu machen, aber es ist jetzt normaler Ibis-Standard und das ist bei uns 3 Sterne. Das war vollkommen okay, war wirklich super. Auf der Straßenseite gegenüber, wie gesagt, war das Slum und die hatten, ich hatte das erst aus dem Fenster raus nicht so richtig erkannt. Davor waren halt so ein kleines Gebäude, gemauertes Gebäude mit 6 rosafarbenen Türen.
Mhm.
Ja, was ist das denn? Mhm. Am nächsten Morgen bin ich da sozusagen vorbeigefahren und da standen die da in 100 Meter Schlange. Das war der gesamte Toilettentrakt für die gesamte Area dahinter. Das war der so. Und ich habe natürlich nicht reingeguckt. Ne? Und die, viele, denen ich das so erzählt habe, ich hatte natürlich auch Bilder gemacht, die haben mich dann gefragt, und hatten die fließend Wasser? Ich sag mal so, ich befürchte nicht.
Vermutlich nicht.
Nicht. Ja. Ja. So, das kann man sich halt auch echt nicht vorstellen. Und selbst für mich, der dann dort vor Ort war, war das teilweise echt auch dieses Stichwort Kulturschock, wo ich sage, so, wow. Ja. Da schlafen wirklich Menschen an einer 8-spurigen Kreuzung direkt auf dem Bürgersteig. Mhm.
Ja.
Nicht im Unterstand, nicht
ist klar.
Nur so, wie sie sind, auf dem Bürgersteig.
Ja. Ja.
So. Und das war halt für mich schon so, wo ich sage, so, wow. Dankbarkeit ist halt wirklich auch ein wichtiger Faktor, den ich für mich selber, also nicht erst seitdem ich in Indien war, aber wo ich auch sage, das würde einigen hier auch, aus meiner Sicht, auch in der aktuellen Zeit wirklich gut zu Gesicht stehen.
Ja. Ja. Ich meine, was Sie sagen, zeigt ja auch, den direkten menschlichen Kontakt kann nichts ersetzen.
Richtig.
Und das heißt, um das wirklich an sich rankommen lassen zu können, müsste man eigentlich dort einmal zu Besuch sein.
Genau.
Ne? Also wir freuen uns darauf, nach Tansania zu fahren, weil wir diese Erfahrung auch machen wollen, auch an uns selbst. Also wir im Christentum nennen das ja Umkehr.
Ja.
Ne? Dass man sagt, okay, ich lasse mich wirklich anrühren von dem Leid, das ich sehe. Gebe zu, dass ich da keine Antworten drauf habe, dass es auch nicht in Ordnung ist, wie es läuft. Und das ist doch der Nährboden, auf dem was Neues entstehen kann.
Genau.
Finde ich. Also so. Insofern finde ich das eine tolle Erfahrung, die Sie da gemacht haben.
Auf ich wünsche, das ist wirklich, ne? Also immer so die gesamte AfD-Fraktion des Bundestages müsste so eine Reise mal machen, weil das wäre, glaube ich, eine gute Selbsterfahrung. Wobei ich befürchte, dass dann gewisse Personen dann wahrscheinlich dann auch trotzdem nicht, also diese also bedarf natürlich auch einer gewissen Offenheit, sich darauf überhaupt auch einzulassen. Ne? Also das ist halt, also gut, aber ich, das ist halt das, wo ich sage, in der heutigen Zeit, das vermisse ich halt so ein bisschen. Ne?
Ja.
Nochmal zurück zum Thema Karriere.
Ja.
Wenn ich jetzt mal Sie als Person, nicht als Pastor, sondern Sie als Person fragen würde, was wäre jetzt Ihre Definition von Karriere? Also jetzt nicht nur auf sich selber bezogen, sondern so allgemein betrachtet. Wie würden Sie Karriere definieren?
Mir fiel eben auf, als wir das Gespräch begonnen hatten, dass ich mir echt in den Hintern beiße, dass ich nicht nachgeguckt habe nach der etymologischen Wurzel von Karriere. Das muss ja aus dem Lateinischen irgendwie kommen.
Das stimmt, ja.
Haben Sie es nachgeguckt?
Nee, auch nicht, aber dass es einen lateinischen Ursprung hat, weiß ich.
Das müssen wir nochmal machen.
Ich muss dazu sagen, ich habe damals die Wahl gehabt zwischen Latein und Französisch und habe mich dann für Französisch entschieden, will nicht behaupten, dass das besser war.
Ja.
Aber somit habe ich Zeit meines schulischen Daseins nie Latein gehabt und bin da auch nicht wirklich tiefenbeschlagen.
Es ist wunderbar, dass Sie so gut reden, dann während Sie das tun.
Googeln Sie hier mal kurz.
Karriere-Etymologie. Mal gucken, was da drin steht. Weil
würde mich jetzt auch mal interessieren.
Könnte sein, es ist sowas wie Laufbahn oder so. Und dann würde das ja die ganze Definition des Wortes betreffen. Mal gucken. Rennbahn, Laufbahn, zu spät, lateinisch Carraria, Fahrweg. Also heißt es Weg.
Ja.
Der Fahrweg, der Weg. Okay, also. Und wenn ich das jetzt sage, das dachte ich mir schon fast, dass es sowas wie Weg heißt, weil Carrera kommt ja auch daher.
Ne? Genau.
Also meine Definition von Karriere ist dann mein persönlicher Entfaltungsweg in der Gestaltung der Welt und meiner selbst. Und das bedeutet, schon darin ist schon deutlich, es geht nicht darum, die hohen Posten zu besetzen oder die hochdotierten Stellen zu kriegen, Ich kenne Menschen, die haben hochdotierte Stellen und machen auf mich einen recht glücklichen Eindruck, muss ich sagen. Sehr reflektiert und sehr umsichtig und auch echt einen erfüllten Beruf, ne? Wenn ich kenne ein, zwei CEOs, wo ich das echt so denke, so, ne? Und ich komme ja in Haushalte, da macht mir der Butler auf, echt ist so. Und es gibt auch Obdachlose, mit denen ich arbeite und sitze in der Tagesaufenthaltsstätte mit am Tisch, ne? Also ich kenne echt von bis. Und ich glaube, dass die Dotierung nicht der ausschlaggebende Grund für die Zufriedenheit ist. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, das glaube ich nicht.
Das ist auch so.
Sondern es ist die Frage, passt die Gestaltungsmöglichkeit, die ich habe, zu dem, was ich mache? Also ich kenne sehr zufriedene Bäckereiverkäuferinnen, die sagen, das kann ich gut, das mache ich gut und die Leute gehen hier mit einem Lächeln raus. Das finde ich super. Mhm. Und die sind auch so. Ich gehe da einfach gerne hin.
Ja.
Oder der Eisverkäufer, der zu mir sagt, ich liebe dieses Geklapper von Cappuccino-Tassen. Und das ist mein Leben. Und wenn die Leute dann da sitzen und sich gut unterhalten, das ist es. Da habe ich meinen Beitrag zu geleistet. Ne? Und ja, also so sehe ich das. Und ich freue mich, dass das von Ihnen zu hören, dass Sie das so für sich auch entdeckt haben. Ne? Jetzt ihre letzten 5 Jahre.
Ja.
Ne? Und bei mir ist es auch so. Also es gibt natürlich bei uns auch höher dotierte Stellen, ne? Aber jetzt einen ganzen Kirchenkreis zu leiten oder gar Bischof zu werden, ist nicht mein Weg.
Ja.
Sondern mein Weg ist hier, also ich hoffe, dass ich hier in Garstedt meinen Berufsweg auch beende. Ne? Ich habe hier angefangen und ich glaube, ich werde hier auch bleiben. Es sieht alles danach aus. Weil ich also habe irgendwie das Gefühl, ich gehöre hier einfach hin.
Ja. So, ne? Ja, was ich halt an der Stelle sowohl bei mir, also das ist dann sozusagen so ein doppeltes Wording, was ich bei mir selber festgestellt habe, aber auch natürlich im Zusammenspiel mit den Klienten, mit denen ich hier zu tun habe, ist das Thema, was glaube ich das Thema Karriere auch gut beschreibt, Selbstwirksamkeit.
Ja.
Das bedeutet in dem Zusammenhang für mich an der Stelle, also ich musste auch erstmal so ein bisschen, gebe ich zu, erstmal mich damit reinfuchsen und googeln und auch mal also ein bisschen was dazu lesen und so. Also ich habe das Thema deswegen angefangen, mir anzuschauen, nicht wegen meines Berufes, sondern wegen meiner Kinder, weil ich habe 3 Kinder, ja, mittlerweile und zwei Jungs, 6 und 3 Jahre, interessantes Alter, ja, und die beiden sind zwischendurch wirklich immer sehr, sehr laut.
Ja.
So, und dann...
ich liebe laute Familien, übrigens, wollte ich nur sagen.
Und dann denke ich mir immer so, warum ist das so?
Ja.
Werden sie nicht gehört?
Ja.
Müssen sie irgendwie Dampf ablassen? Ist das für sie irgendwie anders wichtig? Und da bin ich halt auch natürlich über Foren und im Internet auch über das Wort Selbstwirksamkeit gestolpert und musste im ersten Moment erstmal ein bisschen nachlesen, was heißt denn das? Ja? So, und dann habe ich mir das natürlich unter dem Aspekt meiner Kinder angeschaut, weil ich muss dazu sagen, ich will nicht sagen wir, aber ich bin zum Beispiel auch anders erzogen worden. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das schlecht reden möchte, aber in meiner Generation, oder ich selber habe es ja auch erlebt, war es dann ja schon so, ich will nicht sagen, dass wir funktionieren mussten, aber dass dieses Laute wurde uns ja dann, ich will mal sagen, so ein bisschen aberzogen, muss man vor sich ausdrücken. Mhm. Ja? Mhm. So, und das macht mir heute schon, also ich würde es sowieso so nicht machen und das sehe ich auch bei anderen, dass es immer weniger der Fall ist. So, und deswegen habe ich natürlich, als ich das über meine Kinder sozusagen für mich so ein bisschen eruiert habe, auch gedacht, Mensch, das passt sowohl auf meinen Werdegang zu, nur halt ein bisschen später, als auch auf viele meiner Klienten, die ich hier gerade sitzen habe. Das Thema Karriere oder das Thema Glücklichsein auch in Erfahrung bringen, nicht mit Geld oder auch nicht mit der Visitenkarte, sondern wirklich mit dieser Selbstwirksamkeit. Und ich kann selbstwirksam sowohl als CEO sein, wenn ich meinen Job entsprechend so auslege, oder aber, um mal Ihr Beispiel zu nehmen, als Bäckereifachverkäuferin. Ja. So, da geht es halt darum, wie sehe ich, also diesen Blick auf die Welt, auf die Menschen, auf das, was ich tue. Mhm. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner an der Stelle, was Karriereweg, um mal diese Herkunft auch nochmal wieder ins Bild zu bringen, die Wirksamkeit. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel den umgekehrten Fall, weil ich hatte ja erzählt, Burnout ist eines meiner therapeutischen Schwerpunkte, warum viele halt auch in diese Situation geraten, ist natürlich das Thema Widerstandsfähigkeit, Resilienz, na klar, aber auch dieses Thema Selbstwirksamkeit, also ein Lehrer. Ja, warum ist die Arbeitsgruppe, nenne ich das mal, oder der Beruf Lehrer so Burnout-anfällig. Mhm. Ja, weil heutzutage viele Kinder, also gerade jetzt in dem pubertierenden Alter, immer weniger Wert auf Schule legen. Das heißt, das, was man reingibt, kriegt man nicht mehr raus. Ja. So, ich glaube, das ist einfach auch ein wirklich wichtiger Punkt an der Stelle, auch in dem Thema Burnout-Prävention und Burnout-Arbeit, dass das sozusagen ein Schlüssel für vieles sein kann. Ja?
Ja.
Um dann auch zu gucken, okay, wo kann ich, welchen Grad von Selbstwirksamkeit brauche ich? Wo kann ich den erleben? Mhm. Ohne jetzt gleich darauf zu gucken, in welcher Hierarchieebene ich bin. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, es geht, glaube ich, mehr darum zu gucken, aus welchem Hintergrund komme ich.
Genau, ja.
Und was zeichnet mich als Menschen wirklich aus? Und gerade wenn Sie sagen, Sie haben ja 3 Kinder, ne? Bei uns, wir haben 2 und die sind sehr unterschiedlich.
Ja, bei uns auch, ja.
Und da zeichnet sich schon ab, die brauchen einfach andere Orte, um sich als sich selber zu erleben. Ne? Also am Klavier sitzen ist was anderes als auf dem Pferd voltigieren.
Das stimmt.
Und das finde ich, darum geht es im Grunde, das rauszufinden. Und also es könnte sein, dass die größere Therapiefreundlichkeit unserer Gesellschaft, die so in den letzten Jahren gewachsen ist, dazu auch einen Beitrag leisten kann. Ne? Dass die Menschen auch sich trauen, mal zu sagen, da gönne ich mir mal eine Begleitung.
Ja.
Ne, und das Geld, was ich ausgeben würde für ein Sofa oder so, das gebe ich jetzt mal aus für einen Coach oder für eine therapeutische Begleitung oder ich gehe auch zum Seelsorger, das ist jetzt ein bisschen weniger, aber das gönne ich mir einfach, ohne dass der Laden brennt. So einfach, das gönne ich mir so, das ist mal so mein Luxus. Ich mache das mal, weil es schön ist. So, ne? Und das kommt ja in den letzten Jahren immer mehr, finde ich. Das finde ich eine gute Entwicklung, muss ich sagen.
Ja, ich habe halt jetzt auch... Das wird jetzt im voraussichtlich Dezember, um den Dezember passieren. Ich bin gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Und da habe ich halt auch noch mal so ein bisschen versucht, auf diese Facette bewusst noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen.
Ja.
Und das war wirklich auch, wie man so schön sagt, noch mal selbstreflektiert, ein Eye-Opener auch für mich selber. Sowohl was mein Weg hierhin, weil ich habe ja nicht morgens mich hingestellt und gesagt, oder mit mir morgens aufgewacht, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr was für mich in Richtung Selbstwirksamkeit, sondern ich habe es dann letztendlich einfach gemacht, wo ich gemerkt habe, es zieht mich woanders hin, ich muss das jetzt einfach tun, ich kann da nicht mehr wieder gegen angehen oder widerstehen.
Man kann da nicht mehr aufhören.
Genau.
Ne? Man kann das nicht mehr umkehrbar machen. Wenn man da erstmal drauf ist auf dem Weg, ist es klar, hier geht die Reise lang. Ne?
Also ich muss natürlich dazu sagen, wenn man nach 20 Jahren so einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, das ist natürlich auch, das drückt ein bisschen, ne? Weil man natürlich auch denkt so, ist das jetzt alles so richtig?
Ja.
Und ich muss schon sagen, ich bin jetzt an sich nicht unbedingt risikoaffin, sondern eher risikoavers, was so meine beruflichen oder generell meine Entscheidung betrifft. Auf der anderen Seite war es dann aber auch für mich nicht so der Moment, wo ich sage, nee, ich mach das jetzt weiter. Ne? Mhm. Da habe ich jetzt Lust zu. Nee. Und das war halt für mich auch wirklich so jetzt im Nachgang nochmal, jetzt auch in Bezug auf dieses Buch nochmal, wo ich sage, so Mensch, ja, das ist wirklich auch interessant. Und ich glaube auch, dass viele, wenn sie sich dem Thema Selbstwirksamkeit nochmal ein bisschen öffnen würden, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf sich selber erlangen können und auf das, was sie ja täglich auch tun, sowohl im beruflichen als auch im privaten.
Ja, das wäre spannend, daraufhin nochmal in die Bibel zu gucken für mich, weil die Berufungsgeschichten, sprich die Karriere-Anfangsgeschichten so in der Bibel, sind immer von großen, großen Zweifeln begleitet. Ne? Mose, der das Volk Israel aus der Sklavenschaft führen soll und aber nicht gut reden kann, dazu braucht er seinen Bruder Aaron, weil Mose hat vermutlich gestottert.
Ja.
Oder Paulus, der auch kein guter Redner, sondern nur ein guter Briefeschreiber war. Und bei Jesus war das auch so. Ne? Immer haben die Leute gemerkt, so hier geht irgendwie was Wichtiges los. Und gleichzeitig diese Zweifel, meine Güte, ist das jetzt das Richtige? Haben wir dafür jetzt wirklich unseren bisherigen Lebensweg aufgeben müssen und so. Also insofern kann ich das gut verstehen. Wäre spannend, dann nochmal reinzugucken, auch aus der unterspiritueller Perspektive, so im Sinne von erfülltes Leben heißt vielleicht auch, so das richtige Maß an Risiko zu finden.
Das
an
stimmt.
Unsicherheit und nicht an gesettelt sein. Ne?
Wobei da ist natürlich jetzt das, was wir aktuell durchleben, ein wirklich imposanter Stresstest.
Oh ja.
Also wenn man das vorher gewusst hätte, aber das ist ja mit allem, ne? Wenn ich vorher die Lottozahlen gewusst hätte oder wenn ich das vorher gewusst hätte, aber egal.
Aus, ja.
Aber es ist natürlich ein immenser Stresstest, sowohl für den angestellten Arbeitgeber als auch für die Selbstständigen. Und ja,
Für improvisationsfreudige Menschen ist es gerade leichter.
Das stimmt.
Muss man wirklich sagen, als für Menschen, die ganz gerne Sicherheit haben.
Ne? Also ich bin da wirklich auch, ich hatte es ja vorhin gesagt, für diese ganzen Ideen im Kopf bin ich dankbar. Mhm. Mein Problem ist nach wie vor, dass ich die nicht alle parallel auf die Straße bringen kann, weil ich als Einzelunternehmen gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen sollte. Klar. Aber das ist in der Tat so, ja.
Ja, Hut ab vor Ihnen als Selbstständigen. Also das ist schon, da muss man Nerven haben
im Moment. Wobei, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ich habe halt auch immer gesagt, wenn das nicht fliegt, ich bin mir nicht persönlich zu schade dafür, mich auch, also das ist wie gesagt überhaupt keine Abwertung, beispielsweise bei Lidl an die Kasse zu setzen.
Ja.
Ja. Also das, das ist jetzt sozusagen nicht so, dass ich sage, top oder top, sondern wenn es nicht fliegt, dann bin ich auch.
Es ist eine Frage des Teams dann, finde ich. Also genau. Ich habe viel Altenpflege gemacht, um mir mein Studium zu verdienen. Und als das noch nicht so richtig lief, hatte ich einen ganz hervorragenden Arbeitsplatz. Und zwar als Spüler in der Unimensa von Berlin, ja. FU Berlin. Und alle in dem Team wussten, das ist jetzt echt ein schwieriger Arbeitsplatz. Das ist sehr stressig und keiner will ihn haben.
Genau.
Die haben zusammengehalten. Und so einen guten Zusammenhalt wünsche ich jedem Team. Sowas habe ich seither nie wieder erlebt. Das war cool. Und man ist da gerne hingegangen, witzigerweise, weil die hatten eine gute Zeit.
Ja, so, ja. Ja, und ich habe jetzt bewusst jetzt auch mal, also wie gesagt, nicht abwerten, sondern eher andersrum gemeint, das mit dem Kassierer an der Kasse gemeint. Ja. Weil es ist natürlich A, was wir jetzt aktuell lernen, systemrelevant.
Absolut.
Ja. Und somit natürlich auch an der vordersten Front. Ja. Ja. Und wie Sie schon sagen, ist natürlich auch absolut stressig. Ne? Hinten kommt die Ware an. Ich meine, ich habe selber 20 Jahre Logistik
die gemacht. Haben Stress, ne? Ja.
Hinten kommt die Ware an, die muss parallel zum Laden irgendwo eingeräumt werden. Mhm. Und dann möchten die Leute auch nochmal durch die Gänge gehen und dann vorne auch bezahlen. Und zwar nicht so lange warten.
Und zwar ohne Geduld.
Genau. Und das
und also, ohne Gnade meistens auch. Ne? Die müssen, ich kenne einige Menschen, die an der Kasse arbeiten. Und
da muss man auch hart
nehmen. Richtig, richtig warm angezogen sein. Ja,
das stimmt. Das stimmt. Also deswegen, das war jetzt gar nicht abwehren, sondern eher auch mit vollem Respekt. Ne? Ja. Ohne, wie gesagt, also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ohne Vorbildung sozusagen Krankenpfleger zu machen oder ähnliche ärztliche Berufe, deswegen, also oder pflegerische Berufe. Mhm. Und deswegen jetzt einfach mal an der Stelle das mal als Beispiel genannt. Also, dass man da, glaube ich, auch als Selbstständiger in den heutigen Zeiten jetzt nicht so auf dem hohen Ross sitzen darf, zu sagen, ja, das, also A, hat man nie die Garantie, dass es funktioniert und B, dass man sich auch irgendwann im Klaren sein muss, wenn es nicht funktioniert, das oberste Gut ist immer noch, dass die Familie Essen auf dem Tisch hat.
Na klar.
Ne? So.
Na
das, klar. Da geht es ja nicht um die persönlichen Befindlichkeiten irgendwann mehr. Ne? Ja. Das ist dann ja dann wirklich eine Maslow'sche Bedürfnispyramide mal andersrum. Ne?
Ja, ich meinte das auch mehr so in Richtung von Berufung, also dass es eine gute Zeit sein kann, diese Tätigkeit zu machen, hängt, glaube ich, gar nicht so sehr daran, ob die gesellschaftlich so geachtet ist oder nicht, sondern das kann auch an der Spültheke sein, wenn man da einen guten Partner hat.
Genau.
Das kann wirklich schön sein.
So. Das stimmt.
Ja.
Ja. Also da schließt sich für mich der Kreis zum Thema, wenn wir über höher, schneller, weiter auf der einen Seite reden und auf der anderen Seite und damit natürlich einhergehend, wie manchmal dann auch Menschen abgewertet werden womöglich, obwohl sie ja trotzdem einen wirklich essentiellen Job beziehungsweise auch einen guten Job machen.
Ja.
Auf der anderen Seite, und das meinte ich mit dem Kreisschließen, dass wir vorhin ja über das Thema AfD beispielsweise geredet haben und Indien, was ich dort erlebt habe, dass sozusagen das einhergeht, also diese eigene Landkarte, die man so im Kopf hat, die dann manchmal dazu verleitet, Dinge anders oder auch vielleicht aus der eigenen Blickrichtung zu sehen, ohne diesen empathischen Aspekt dahinter, dass es ja nicht zwingend automatisch bei dem anderen oder bei der anderen Person auch so sein muss.
Ja. Also ja, mir fiel noch eine Sache auf, das war eben in der Pause. Wenn wir Karriere sagen und auf die Kerngestalt des christlichen Glaubens gucken, Jesus Christus, ne, das ist echt spannend. Also es ist ja der Mensch, über den am meisten geschrieben worden ist in der Menschheitsgeschichte. Jedes Jahr erscheint ein neues Buch über Jesus, können Sie echt die Uhr nachstellen. So, ne? Und der war absolut erfolglos. Er hat 2 Jahre lang nur öffentlich gewirkt, hat nie irgendwas aufgeschrieben. Im Vergleich nur Mohammed hat 20 Jahre aufgeschrieben, Konfuzius sein ganzes Leben. Jesus hat nichts aufgeschrieben, wurde dann gekreuzigt. Das war ja der Verbrechertod. Mhm. Und seine Jünger waren ein paar bisschen verrückte Typen. Das finde ich karrieremäßig spannend. dass Menschen sich so viel mit dieser Loser-Figur beschäftigen und dass diese Figur uns so viel gibt in der Kirche und Menschen ja durch die Jahrhunderte und Jahrtausende.
Ja, genau.
Aber der war karrieremäßig wirklich, kann man nicht sagen, das würde man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Also wenn du eine Weltreligion gründen willst, solltest du das alles nicht machen, was er gemacht hat. Das ist spannend, finde ich, dass ja. Das Menschen irgendwie doch durch die Zeiten hindurch anrührt und dass sie da das Gefühl haben, da ist irgendwie was von Gott zu finden. In dieser Person. So, ne? Das finde ich nochmal so mit dem Blick nach unten, den sie so einnehmen gerade. Das ist also ein typischer Jesusblick. Wenn man den Jesusblick hat, guckt man nicht nach oben. Man guckt zu den Leuten, die unten sind. Und da wie da das Leben da ist. So, ne? Und das finde ich, ist der sympathische Zug an der ganzen Geschichte.
Ja, und das wäre, glaube ich, und das ist ja auch wiederum das, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn das nicht alle, aber mehr Menschen tun würden. Mhm. Ich glaube, dann ist das, was wir eingangs sagten, dieses Thema, wir sind alle etwas glücklicher hier auf diesem Planeten, dann tendenziell auch schneller irgendwie ermöglicht, beziehungsweise generell erstmal möglich. Ja,
das nennen wir dann Mission, dass sich dieser Spirit so ausbreitet.
Und das ist ein anderes Kapitel. Das ist dann die Lebensaufgabe und dann wiederum ist das die Berufung. Also so haben wir sozusagen eine Kausalkette durchaus gebunden.
Haben wir schon den Kreis jetzt rund gemacht, ja.
Letzte Frage von meiner Seite. Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, und das erlebe ich sowohl als Dozent als auch im Training, aber auch beispielsweise hier im Coaching. Sie haben das vorhin auch angesprochen, wir haben ja mittlerweile eine Zeit erreicht, die so schnelllebig ist, dass wir auch rein körperlich gar nicht mehr hinterherkommen, was diese ganzen Eindrücke betrifft, was auch die Erwartungen an uns betrifft, was wir alles in welcher Zeit lernen müssen, parallel. Also auch zum Thema, was Firmen beispielsweise ihren Mitarbeitern auferlegen, da sind 20 Change-Projekte auf einmal und die Erwartungshaltung ist, dass man das alles von parallel macht, neben der eigentlichen Arbeit und das auch noch im Privaten. Dann hat man ja so ein kleines Gerät, das nennt sich Smartphone, das triggert einen ja auch sowohl positiv natürlich, aber auch negativ. Es ist nichts mehr offen, sage ich mal so. Man kriegt alle Informationen, die man haben möchte und man wird ja teilweise auch erschlagen. Das heißt, das, was auch da wieder so ein bisschen dieser gemeinsame Nenner zum Thema Entspannungstherapie und Kirche, wenn ich das so sagen darf, ist ja dieses Innehalten. Mhm. Ja, also weil dafür, also wenn ich das aus meinem Blickwinkel sage, würde ich sagen, dafür steht Kirche auch, dieses Innehalten oder dieses bewusst auch mal Ruhe einkehren oder auch vielleicht sogar Ruhe aushalten lassen oder aushalten können, was ja in der heutigen Zeit immer weniger und auch immer weniger gewollt auch von den Leuten ist, obwohl sie wissen, dass es ihnen vielleicht gar nicht gut tut, was sie da tun. Mhm. Wie erleben Sie das im Rahmen der Kirche?
Zwiespältig. Also Kirche ist ja viel damit beschäftigt, en vogue sein zu wollen, modern sein zu wollen. Sprich, die Formate werden immer kürzer, werden immer digitaler.
Ja. Ne?
Also, und ich erlebe das aber auch so, wie Sie das so andeuten, das ist das eigentlich Wichtige, finde ich, an dem kirchlichen Beitrag zur Spiritualität in unserem Bemühen um Nächstenliebe, also wirklich praktische Hilfe für andere, sich heilsam unterbrechen zu lassen. Ne? Und das ist für mich der bleibende Sinn des alten Sonntagsgottesdienstes. Deswegen feiere ich den ganz bewusst nicht experimentell, nicht flippig, nicht immer nur mit neuer Popmusik und so weiter, sondern ganz, ganz traditionell mit den alten liturgischen Formen, weil ich glaube, wir brauchen in der Unterbrechung diese Erinnerung an die Schätze von damals, die uns unsere Vorväter und Vormütter mitgegeben haben, die wir niemals persönlich kennenlernen werden. Das sind ja Leute von vor ein paar hundert Jahren, ne, tausenden von Jahren, die diese Formen entwickelt haben. Und diese Unterbrechung sich weiterhin zu gönnen, die ist nicht populär, das merken wir natürlich im Gottesdienstbesuch, ne? Aber ich glaube, die wird nicht weggehen. Ich glaube, das wird bleiben, weil da steckt irgendwie eine Weisheit drin, die man nicht mit modernen Formen imitieren kann, sondern das ist wie eine alte Schatzkiste. Eine alte Schatzkiste muss alt sein, sonst ist es keine alte Schatzkiste. Ne? Ja, so sehe ich die Spiritualität der Kirche, also eher sich zu besinnen auf die alten Formen, die alten Gesänge. Wir sprechen über Texte, die 2000 Jahre alt sind und gucken, dass wir daraus Sinn für unser Leben ziehen. Und ja, wir merken, da ist tatsächlich Sinn für unser Leben drin. Ne? Da ist tatsächlich etwas von der unauslöschlichen Liebe zu spüren, die uns alle trägt. So. Und ich habe natürlich Sympathie für die jungen Generationen, die ganzen neuen Formate ausprobieren, aber ich denke immer, nee, ich mit meinen 51 Jahren, ich gucke mal eher nach der Tradition und guck, was da zu finden ist.
Ja, ich versuch halt beides. Ne? Mhm. Also, was ich vorhin schon sagte, ich bin halt technikaffin, das heißt, ja. Ich versuche mich dann auch immer noch mal selber zu optimieren und da auch noch mal was rauszuziehen vielleicht. Und auch ich bin auch neugierig auf diese Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite merke ich aber natürlich auch im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit, aber auch an mir selber, dass ich solche Oasen halt auch brauche. Ja. Ja? Und was ich halt auch versuche, sowohl jetzt zum Beispiel aus so einem Gespräch wie jetzt, nehme ich mir wieder neue Ideen mit, aber auch aus anderen Situationen nehme ich mir Ideen mit, wo ich dann versuche, das als Inspiration auch ja. zu sehen. Ich kann da ein Beispiel geben. Ich habe jetzt, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der regelmäßige Fernseher. Mhm. So, und ich hatte jetzt neulich einen Film gesehen, einen deutschen Film, der heißt 100 Dinge. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie den vielleicht auch gesehen
haben. Gehört, aber noch nicht gesehen.
Und da geht es darum, dass zwei Freunde, die miteinander ein Business aufgebaut haben, sich dann eine Wette miteinander laufen haben, weil man heutzutage einfach zu viele Dinge auch einfach besitzt und dass man vor 100 Jahren wesentlich weniger hatte und dass sie sozusagen maximal 100 Dinge besitzen dürfen. Und zwar insofern auf 100 Tage, dass sie sich jeden Tag ein neues Ding sozusagen zusätzlich nehmen dürfen, aber sie bei komplett null anfangen, inklusive Klamotten.
Ja.
Und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, Mensch, wie wäre das denn, was würde ich denn die priorisieren? Ne? Mhm. Und dann geht es dann ja schon los. Ich bin Brillenträger, genau wie Sie. Würde ich jetzt die Brille an 1 setzen oder an 2? Mhm. Würde ich jetzt erstmal ein Hemd haben wollen oder was zum Anziehen oder erstmal die Brille, weil ich was sehen kann? Ne? Mhm. Und das sind so Dinge, wo man sagt, so darüber denkt man, glaube ich, viel zu selten drüber nach. Ja. Auf der anderen Seite, was passiert dadurch? Und das habe ich halt auch irgendwie gemerkt in dem Zusammenhang. Man lernt ja die Dinge dann auch mehr zu schätzen, also wertschätzend das auch nochmal zu betrachten und dankbar zu sein, auch da wieder Dankbarkeitsrituale, Dankbarkeitscoaching im Sinne von, naja, ich habe jetzt, wie viele Hemden habe ich im Schrank? Ne? Brauche ich die alle? Mhm. Und wenn ja, was macht das mit mir? Ne? Und auch da so ein bisschen nochmal den Blick zu schärfen und auch dankbar zu sein für das, was man hat. Ja, auch da wiederum nochmal wieder mit Indien, die haben halt keine 10 Hemden im Schrank, ne? Die haben 2. So, die waschen die täglich, weil sonst klappt's nicht. Ja? So, und das sind so Dinge, wo man dann auch sagt, Mensch, oder wo ich mir selber dann auch sage, so Mensch, da hat mir dieser Film dann auch wirklich im Nachgang was gegeben. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie gesagt, selbst hier im Rahmen des Coachings oder auch in der Uni, das Handy ständig dabei bei den Leuten und man erreicht sie auch immer schwieriger. Mhm. Also dieses persönliche Erreichen. Mhm. Ja? Ich müsste den Leuten teilweise in der WhatsApp schreiben, damit ich sie besser erreiche, als wenn ich sie persönlich vor ihnen stehend ansprechen würde. Ja. Und das, glaube ich, ist halt auch ein Trend unserer Gesellschaft, der nicht unbedingt nur förderlich ist.
Also wir Geistlichen haben uns alle zusammengetan in Norderstedt und haben mit dem Fernsehsender vor Ort Gottesdienste gemacht und so kleine geistliche Impulse. Das ist für uns eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen. Mhm. Also so gut hatten wir uns noch nie kennengelernt, wir Geistlichen, so katholische, freikirchliche, und wie verschieden wir sind und dass wir doch eine Familie sind, wie so verschiedene Geschwister einer großen Familie, die sich nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. So, ne? Also das war eine schöne Sache und gerade, dass so unser Content dann so mal im Talkton so rübergebracht wird, das ist auch was Schönes. So wie jetzt. Also ich habe unser Gespräch sehr genossen.
Ich auch.
Ja, fand es wirklich ganz angenehm.
Und vor allem sehr, also für mich kann ich nur sagen, sehr inspirierend.
Ja.
Sehr vielen Dank dafür.
Gerne. Für mich auch. So, das ist ja was man nicht planen kann,
genau.
Die Inspiration. Ne? Sie kommt oder kommt nicht. Und heute war es wirklich schön, ja.
Das war wirklich, also muss ich auch, also kann ich auch wirklich sagen, ich habe ja noch einige Interviews auch schon geführt. Also mit eines der interessantesten und auch schönsten Interviews, die ich bisher geführt habe im Rahmen dieser Podcast-Serie. Also vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft, dass Sie noch lange auf alle Fälle hier bei uns in der Gemeinde bleiben.
Es sieht alles danach aus. So Gott, wir sagen immer aus dem Jakobusbrief, so Gott will und wir leben.
Genau. Insofern alles Gute
und
eine gute Zeit vor allen Dingen.
Ihnen auch. Danke für das Interview und bin auch ganz angerührt von der Art und Weise, wie Sie Wirtschaftsmenschen begleiten und da in diesem harten Terrain Menschen helfen, einen guten Weg für sich zu finden. Also wünsche ich Ihnen auch wirklich alles Gute dabei.
Danke, danke. Jo.
Gut,
bis dann.
Gehe jetzt auf karstenmeier-mumm.de/coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.